Meine Damen und Herren, sowohl hier im Saal, in der Synagoge, als auch auf dem Netz, heute und in der Zukunft. Ich begrüße Sie zu unserem dritten Shiur, zur Gestalt von Avraham, auf Basis des Midrash. Wir werden heute anfangen mit, wenn Sie es aufsuchen, in einem Midrash Rabbah, mit dem dritten Absatz des 39. Kapitels. Übrigens möchte ich hier bemerken, dass die Kapitel im Midrash Rabbah nicht die gleiche Kapitel als in der Tora sind. Ja, ein Kapitel im Midrash Rabbah stimmt nicht überein mit einem Kapitel in der Tora. Das hat also miteinander nichts zu tun. Dritter Abschnitt des 39. Kapitels. Wir sind im dritten Wochenabschnitt der Tora in Lech Lecha. Lech Lecha. Und ich lese vor. Vayomer Hashem el Avram. Wir zitieren wiederum diesen Vers ganz am Anfang des Abschnitts Lech Lecha. Und der Ewige sprach zu dem Avram. Und wiederum, wie letzte Woche, entdecken wir hier eine sogenannte Pticha, eine Einführung in den Wochenabschnitt. Vielleicht lohnt es sich, dass wir unsere Definition von Pticha ein bisschen mehr verfeinern. Letzte Woche habe ich die literarische Form der Pticha beschrieben, wie sie eigentlich versucht, eine Verbindung zu schaffen zwischen dem Wochenabschnitt und einer Stelle in den Ktuvim, im dritten Teil des Tanachs. Hauptsächlich geht es um Verse aus dem Buch Psalmen oder Sprüche, Tehillim oder Mishlei. Letzte Woche haben wir auch einen Fall gesehen, wo eine Verbindung geschaffen wird mit Shir HaShirim, mit dem Hohelied. Das war zur äußeren Form der Pticha. Es gibt auch aber eine funktionelle Differenz zwischen einem normalen Abschnitt, Absatz im Midrash und eine Pticha. Eine Pticha ist eine Einführung, das heißt, sie versucht nicht, um einen Vers in der Torah in dem Wochenabschnitt zu erklären, sondern versucht viel eher, generelle Themen reinzubringen, also Einführungen. Hier haben wir diesen Vers, Vayomer Hashem el Avram, und der Ewige sprach zu Avram. Und direkt sehen wir haben wieder mit einer Pticha zu tun. Rabbi Berechia Patach, Rabbi Berechia pflegte mit den folgenden Worten diesen Abschnitt zu eröffnen, einzuführen, und zitiert auch oder wieder mal ein Vers. Er zitiert einen Vers aus dem Hohelied, aus dem 8. Kapitel von Shir HaShirim, vom Hohelied. Achot lanu ketana v'shadaim ein la. Grosso modo übersetzt, wir haben eine kleine Schwester, die noch nicht körperlich reif geworden ist. Wie sollen wir diese beiden Stellen verbinden? Sagt er so. Achot lanu ktana, wir haben eine kleine Schwester. Wer ist diese kleine Schwester, die in Anführungszeichen wir haben? Se Avraham, das ist Avraham. Avraham spielt hier die Rolle dieser kleinen Schwester. Bevor wir weitergehen, darf ich fragen, was für einen Vorschlag haben Sie? Warum möchte Rabbi Berechia sagen, was vermuten Sie? Warum Rabbi Berechia denkt, dass Avraham hier diese Person der kleinen Schwester erfüllt? Und Sie müssen überhaupt nichts von Shir HaShirim wissen, um diese Frage zu beantworten. Was wir zitiert haben, reicht.
Das fällt mir nichts an. Vielleicht irgendwas Realistisches, aber sonst fällt mir nichts an.
Gut, Sie wissen noch nicht. Wir warten noch. Wir lesen weiter und wir kommen auf diese Frage zurück. Im Jedenfall sagt er, Achot lanu ktana, wir haben eine kleine Schwester, Se Avram, das ist Avram. Warum offensichtlich braucht man eine Rechtfertigung, wieso er Abraham mit der kleinen Schwester des Hohelieds verbindet. Dann sagt er, ja, Abraham, She'icha et kol ha'olam. Er hat die ganze, es gibt, Achot ist eine Schwester. Abraham hat als Verb, Icha, Icha. Was heißt Icha? Icha ist zu verbinden. Gut. Abraham hat die ganze Welt vereinigt. Und falls wir es noch nicht verstanden haben, kommt ein anderer Lehrer, Bar Kappara. Und Bar Kappara sagt, Amar, Kaze Shehu Me'ache Hetakera. Man stellt sich vor, ein Kleid, ein Anzug, eine, was für ein Kleidungsstück auch, das gerissen ist und es wird jetzt wieder zusammengenäht. Das ist Le'achot, ja, zu wieder zusammen vereinigen. Sagt er, das ist, was Abraham getan hat. Er ist Achot. Er ist eine Person, die die Menschen zusammenbringt, die Welt wieder ganz macht. Ktana, Bar Kappara damit erstens Achot erklärt, die Schwester, nicht Achot, sondern ein Vereiniger. Wir haben einen kleinen Vereiniger hier. Gut? Anders übersetzt. Es ist ein bisschen ein Wortspiel. Deutlich, wenn wir den Vers in Shirashirim lesen, dann heißt es Achot lanu ktana v'shadai me'inla, dass wir von einer Schwester sprechen. Auch wenn sie metaphorisch ist, sprechen, heißt Achot Schwester. Aber Bar Kappara sagt, nein, wir können das auch ein bisschen anders lesen. Wir haben einen kleinen Vereiniger. Ktana, warum eine kleine? Ein großer, Abraham ist ein großer Typ, ja? Ich spreche jetzt nicht von physischen Gestalt, sondern als bedeutende Persönlichkeit ist er doch groß. Sagt der Ketana, klein, She'ad She'u Katan. Ja, das ist eine interessante Art, um sich auszudrücken. Das heißt, wenn er noch klein war, Haya Mesagel Mitzvot Umasim Tovim. Jetzt ein bisschen eine kleine Hebräisch Lehre. Was heißt Mesagel? Es ist ein Vers, ein Verb. Mesagel, ihr kennt den Vers Ve'atem Tiulis Gulam Mikolamim. Ihr seid für mir, sagt Gott dem Volk Israel, eine Segula, ein geschätzter Schatz. Ein Schatz. Was heißt dann Mesagel? Zu schätzen, zu einsammeln. Ja, ein Schatz möchte man einsammeln, haben, viele Schätze haben. Ja? Sagt er, Avraham, wenn er noch klein war, hat er bereits angefangen, mit Zvotu Masim Tovim, die Erfüllung der Gebote und guten Taten, einzusammeln. Er hat in anderen Worten bereits angefangen, sich vorbildlich und aufrichtig zu benehmen, wenn er noch klein war. Vishadai Meinla, sie ist noch nicht körperlich reif, körperlich entwickelt. Ja? Ganz besonders Shadaim sind Brüste, das heißt, die Brüste sind noch nicht gewachsen, noch vor der Pubertät. Sagt er, was heißt eine kleine Schwester? Schwester haben wir erklärt, ein Vereiniger. Klein haben wir auch erklärt. Bereits wenn er klein war, war er schon aufrichtig und suchte sich guten Taten und Mitzvahs einzusammeln. Und was soll die Erklärung des Begriffes sein, dass es keine Brüste gibt? Sehr interessante Erklärung. Lo henikuhu, man hat ihn nicht gestillt. Lo le mitzvot umasim tovim. Weder Mitzvot, weder die Erfüllung der Geboten Gottes, noch die guten Taten wurde ihm in der Ernährung, in der frühen Erziehung mitgegeben.
Ja gut, wenn es seine eigenen sind, dann passt das ja nicht.
Ja eben, das heißt jetzt plötzlich, dass sie genau gesagt, was ich ja hervorheben wollte, dass hier Shadaim Einla heißt nicht, sie hat selber keine Brüste entwickelt, sondern sie hat keine Brust mit Muttermilch der Mitzvahs und guten Taten gehabt. Ja gut, wir haben jetzt den Vers total umkommentiert, kann man sagen.
Das Bild stimmt ja nicht. Das Bild stimmt ja nicht. Wenn ich sage, er hat selber keine Lust, um jetzt umzugehen.
Nein, ich erkläre, ich habe jetzt ein anderes Bild. Ja, das Bild ist nicht mehr das gleiche Bild.
Ja.
Jetzt ist das Bild von einem kleinen Vereiniger oder eine kleine Schwester, der man nicht die Brust von guten Taten zum Stillen gegeben hat, hat nicht in der Muttermilch diese Erziehung mitbekommen.
Das ist klar. Das ist
gut. Klar, ja. Ein ganz anderes Bild. Es ist jetzt, ja.
Oh, da passt es ja nicht für den.
Ich kann jetzt gar nicht hören, wo wir sind.
Nein, oben.
Hier?
Ja. Also aber an der anderen Seite, nächste. Wir sind auf
Seite.
Kuf Ein Gimmel. Wo schauen Sie? Nein, das ist von vor 2 Wochen. Hier. Ja.
Ah.
Darf ich sehen? Ja, gerade hier. Lo hiniku, lo le mitzvot, umasim tovim. Weder noch hat er in der Muttermilch mitbekommen. Weiter, der nächste Vers, oder ein anderer Vers, gerade dort im Shirashirim. Ja. Ma na'ase lachotenu, was werden wir tun in Bezug oder für unsere Schwester, beyom sheidubar ba, an dem Tag, an dem man über ihr spricht. Im einfachen Metapher, ja, sprechen in das einfache Bild, das wir uns vorstellen, ist, wenn die Zeit kommt, dass wir sie für sie einen Ehemann suchen. Ja, wenn sie noch nicht reif ist, dann kann sie doch noch nicht heiraten, das bringt doch nichts. Es ist eine Metapher und jetzt versuchen wir, diese Metapher für Abraham, auf Abraham zu verwenden. Sagt er, Manna asela chotenu beyom shidubaba. Was sollten wir für unsere Schwester tun an dem Tag, an dem man über ihr sprechen wird? Jetzt ist die Schwester wer? Wer ist die Schwester? Wir haben noch erklärt. Wer ist
Abraham,
sie? Ja. Abraham ist die Schwester, ja? Also, wann, das macht nicht aus, wissen wir noch nicht. Wann spricht man über die Schwester? Oder besser gesagt, an welchem Tag spricht man über Abraham? Das bringt uns zurück zur Erklärung des Midrash, den wir vor 2 Wochen gelernt haben. Dann haben wir uns auseinandergesetzt mit der bekannten Geschichte, dass Abraham eines Tages von seinem Vater gefragt wurde, um den Laden zu hüten. Er soll für den Laden von seinem Vater sorgen. Und der Vater war Götzenhändler. Und Abraham hätte dann, als eine Frau gekommen ist, mit einem Opfer gekommen ist für die Götzen, hätte Abraham dann einen Einfall gehabt. Und er hat dieses Opfer dort zwischen den Götzen gelassen, hat ein Beil genommen und alle Götzen umgehaut, außer dem größten Götz. Und er hat, als sein Vater zurückgekommen ist, hat er gesagt, was ist hier geschehen? Sagt er, ja, es gab hier ein Opfer und alle Götzen, die wollten je der Erste sein, der beim Kiddush das auffressen kann. Und der Größte hat sie alle anderen umgehaut. Und dann hat Terach dann gesagt, was für ein Scherz ist das, das kann doch nicht sein, die tun das gar nicht. Und dann hat Abraham gesagt, deine Ohren sollten doch hören, was dein Mund spricht. Die Götzen sind machtlos und Terach war entsetzt, hat ihn angezeigt. Und hier sind wir bei dieser Stelle. Biyom shegazar alav nimrod lered letoch kivshan ha'esh, nachdem das man ihn angezeigt hat, hat man ihn gerichtet und entschieden, er muss geprüft werden. Entweder wird er die Religion, die allgemeine Religion akzeptieren, den Polytheismus, all diese Götzen akzeptieren und damit auch die soziale Ordnung, die davon unterstützt, akzeptieren? Oder muss er sich beweisen, wird sein Gott ihn retten, wenn man ihn in einem Ofen, einen brennenden Ofen reinschmeißt? Und das ist genau, was wir hier haben. Was sollten wir für unsere Schwester, also für Avram, tun an dem Tag, an dem man über ihr spricht? Das heißt, an dem Tag, an dem Nimrod, der Herrscher in Mesopotamien, erlassen hat, dass er ins Feuer des Ofens reingeschmissen werden soll. Dann lesen wir weiter. Auch aus dem Hohelied. Im Chomahi ist sie mit einer Mauer zu vergleichen, eine feste, ja, wie eine Burg. Diese junge Frau ist schon etwas Festes. Im Chomahi, Nivne Alea, dann wird man auf ihr bauen. Das ist ein Zeilzitat, der Vers ist länger. Wie sollen wir das jetzt in Bezug auf Avram verstehen? Im Ma'amid, Devarim kachoma. Ja? Tut er die Dinge, für die er steht, daran festhalten wie eine Mauer, dann soll darauf gebaut werden. Das ist ein, wir sehen mal, ob das fest ist oder nicht. Kann man eine Religion, kann man ein Volk, kann man den Dienst Gottes auf der Lehre von Avram aufbauen? Die Frage ist, hat Avram an dieser Zeit, wenn er bedroht wurde, wenn man ihm die Wahl gab, sich zu retten, indem er aber alles, das er bisher als wahr betrachtete, verwerfen wird und was er bisher immer als Lügen betrachtete, akzeptieren wird, wird er dann Leben oder Wahrheit wählen? Tut er sich engagieren wie eine Mauer, die überhaupt nicht von ihren festen Prinzipien abweicht, weil die Mauer, die steht einfach, oder ist er schwacher? Im Deleti, der ganze Vers ist so, im Chomahi nivne alea tirat kasef. Wenn sie eine Mauer ist, dann wird man auf ihr bauen einen Turm von Silber. Und im Deleti, nur ein Brett, nivne alea luach ares, dann kann man mit noch einem Brett etwas ein bisschen vergrößern. Also das Potenzial ist kleiner. Im Dalhu be Mitzvot. Delet wird so erklärt. Im Dalhu ist er arm be Mitzvot uv Maasim Tovim. Hat wenige Verdienste. Hat noch nicht so viel den Willen Gottes erfüllt und sich in guten Taten reingelassen. Natsura lea luach ares. Jetzt müssen wir wiederum, das ist hier ein Zederbaumbrett, kann man darauf stellen. Also viel weniger als dieser Turm aus Silber. Aber wie erklären wir Natsur alea luach ares? Wiederum, es gibt ja viele Wortspiele. Maha tzura hazot ena ela lesha'a. Natsur wird hier erklärt als tzura. Eine Form, etwas, eine vorbeigehende Kreation. Eine kleine, eine kreative Schöpfung von einem Künstler, aber etwas, das nicht bleiben kann. Sagt er, diese Form, die ist nur Lisha'a, die bleibt nur eine vorbeigehende Zeit. Es ist nicht eine feste Sache, die bleibt. Kach, ein ani mit kayem ela Lisha'a, dann werde ich auch nicht über ihm nur vorbeigehend bleiben. Was heißt das? Jetzt kommt die Erklärung. Gott schaut den Avram an und sagt, ist da, ich suche einen Marketingdirektor. Jemand, der meine Marketingagentur in der Welt gründen wird. Er soll dieses Volk, das Wort Gottes, gründen. So, ist Abraham jemand, der dafür geeignet ist? Das ist die Frage. Kuf ein Daleto. Das ist die Frage. Sagt er, dann will ich sehen, hält er fest an seine Glaube, an seine Prinzipien, an seine tiefen Werten, an seine guten Werten, die ich in ihm sehe, oder lässt er sie letztendlich fallen, weil er nicht die Kraft hat, total sich dafür einzusetzen? Nun, hat er Avram konfrontiert damit? Amar lefanav, hat er ihm gesagt, also er sagt vor ihm, Avram sagt vor Gott, Ribona Olamim, Herr der Welt, Ani Choma. Das auch kommt aus dem Holit. All das sind Zitaten von anverwandten Versen, eine nacheinander, ja, an dem 8. Kapitel des Holits. Ani Choma, ich bin wie eine Mauer. Ma'amid Ani Devarai. Ich lasse meine Worte feststehen. Ich baue große Fundamenten. Ich sorge, dass ich nicht wanke, dass ich treu bleibe. Und gut, das Letzte lasse ich jetzt aus. Ich möchte jetzt zurückkommen zur Bedeutung von diesem Midrash. Wir haben jetzt ein Midrash gelernt und wir wollen ihn jetzt verstehen. Wir haben eine Pticha hier, eine Einführung von Rabbi Brechia, zusätzlich erklärt von Bar Kappara. Eine Verbindung wird geschaffen zwischen diesen paar Verse im 8. Kapitel des Shir HaShirim, des Hohelieds, und der Person Avraham. Auf den ersten Blick geht es hier einfach um eine Drascha. Man tut Exegese, eine ein bisschen eine komische Art Exegese. Man nimmt die Worte des Hohelieds und erklärt sie auf so eine Art, die eigentlich wenig mit dem ursprünglichen Verständnis zu tun haben. Und dann erläutern wir das, wie versuchen wir das so auf Avram zu verwenden. Und man kann sagen, na, ich habe es bewiesen. Man spricht von Avram. Das ist was, mit was wir offensichtlich zu tun haben.
Das ist dann legitim, weil es beweist sich nirgendwo in der Schrift, in der Tora. Wenn ich jetzt einen Traktat habe, dann sage ich, es steht irgendwo geschrieben so und so, und daraus lernen wir das. Und jetzt bringt der Hohelied, was viel später geschrieben worden ist, als jetzt diese Stelle Letra gewesen ist. Und ich kann ja irgendetwas bringen. Ich könnte jetzt auch Rechkill bringen.
Also ich möchte jetzt eine kleine Frage stellen. Sie haben jetzt diese Drosche gesehen. Ja. Ich habe die Drosche ganz langsam erklärt. Ich habe alle Stellen erklärt. Ich möchte jetzt auf Basis, was wir gesehen haben, finden Sie, dass es eindeutig überzeugend wirkt, dass die Erklärung, die wir hier gegeben haben, die Erklärung jener Stelle im Hohelied ist. Ist es deutlich, dass das Hohelied von Parshas Lech Lecho spricht? Das ist meine Frage.
Ich finde nicht.
Okay. Vielleicht können wir den Midrash ein bisschen anders erklären. Und dann werden wir sehen, dass der Midrash mindestens eindeutig überzeugend wirkt. Ich behaupte, meine Damen und Herren, dass dieser Midrash nicht versucht, die Stelle in Shir HaShirim zu erklären. Das ist eine Pticha. Eine Pticha tut immer etwas Riskantes, tut immer etwas sehr Kreatives, aber mit dem Ziel, nicht eine bestimmte Stelle zu erklären, sondern etwas Generelles zu sagen. Das Generelle ist das Folgende. Der Rabbi Brechia stellt sich die Frage. Ganz am Anfang der Geschichte von Avram. Ja, Avram existiert genealogisch zwar am Ende des Abschnitts Noach, aber sein Leben, sein Werk und seine Dialoge mit Gott, die finden wir erst ab dem Abschnitt Lech Lecho. Und sagt Rabbi Brechia, sagt der Bibelrech ja,
Eine Frage.
Mit was? Entschuldigung, ich bin nicht mehr klar.
Ja, ja.
Womit können wir an dieser Stelle, am Anfang seiner sichtbaren Karriere, am Anfang seiner Karriere, nach dem, was ausdrücklich in der Schrift geschrieben ist, mit was können wir Abraham vergleichen? Wie können wir ihn erklären? Was für eine Rolle spielt er? Was für eine Persönlichkeit ist er? Und dann sagt Rabbi Berechia, ich glaube auf ganz Pschat-Ebene, erstens sagt er, wir müssen ihn mit der kleinen Schwester von Shira Shirim vergleichen. Die ist noch unreif, körperlich unreif. Erstens fangen wir an mit körperlich unreif. Das heißt, Avram an dieser Stelle ist noch nicht der vollkommene Avram, das Endresultat, das Klal Israel gründen wird. Das heißt, möglicherweise, dass es noch nicht entschieden ist. Gott weiß zwar, was sein wird, aber es ist noch nicht entschieden auf Basis der Gegebenheiten, die wir Menschen an jener Zeit merken können, dass Avraham der Gründer des jüdischen Volkes sein wird.
Das ist doch nichts Neues. Noach ist auch gewachsen in seiner Rolle.
Das stimmt. An dieser Stelle ist Avraham wie dieses Mädchen, das noch nicht heiraten soll. Sie ist noch nicht körperlich reif. Man weiß noch nicht, was mit ihr anzufangen. Aber es kommt etwas. Und dann kommt Bar Kappara, die zweite Persönlichkeit, die hier spricht, der zweite Lehrer, der hier spricht und sagt, Achtung, es ist nicht, dass Avram selber unreif war. Es ist, dass Avram aus diesem Hintergrund stammt, wo er nichts mitbekommen hat. Bar Kappara dreht die Sache auf den Kopf. Die erste Erklärung, die Pticha von Rabbi Berechia ist, wir haben hier zu tun mit einem unfertigen Avram. Er muss sich noch entfalten. Und kommt Bar Kappara und sagt, nein, wir haben hier zu tun mit einem self-made man. Avram in der Erklärung, die er aus diesen Versen zitiert und daraus arbeitet, er quetscht das aus diesen Versen, ist Avram jemand, der sich selber gemacht hat. Und an dieser Stelle sagt Bar Kappara, im Gegenteil zu was wir aus den Worten von Rabbi Berechia erklären konnten, und übrigens, ich habe keinen Grund zu denken, dass Bar Kappara mit Rabbi Berechia nicht einverstanden ist. Entweder ist er mit ihm nicht einverstanden oder erklärt er nur, damit wir nicht meine erste Erklärung geben sollen. Ja? Entweder kam Bar Kappara kam Rabbi Berechia, um zu sagen, Avram war noch ein unfertiges Produkt. Oder wissen wir nicht genau, was er wollte, und kommt Bar Kappara, um die Worte von Rabbi Berechia zu erklären, sagt, nein, nicht unfertiges Produkt. Avram war ein self-made man, jemand, der sich selber erzogen hat. Er hatte keinen Hintergrund, er hatte keine Lehrer. Und an dieser Stelle, wenn Gott mit ihm spricht, sind wir schon nach der Geschichte, wo er geprüft wurde in Mesopotamien, nach der Geschichte von Avraham, der Ikonoklast, der die Götzen des Ladens seines Vaters zerstört hat. Avraham hat schon bewiesen, man hat sich die Frage gestellt, Gott stellt sich die Frage. Im Chomai, im Deleti, ist er wie eine Mauer, man kann darauf bauen, oder nur wie ein Brett, eine Türe, etwas, das bewegt, etwas, das nicht stehen bleibt, das umfallen wird. Und an dieser Stelle sagt dann Avraham an Gott, er ist noch Avraham, noch nicht Avraham, sagt er, Ani Choma. Gott, du hast mich vor eine Prüfung gestellt und ich habe bewiesen, Ani Choma, ich bin fest, ich halte fest an meinen Prinzipien. Das heißt, wir haben hier nicht mit einer Erklärung von Shira Shirim zu tun, sondern eine philosophische Erforschung, die wir mittels einer sehr schönen Exegese in Shira Shirim zum Ausdruck bringen. Aber was der Midrash richtig hier versucht zu erforschen ist, wollen wir Avraham an dieser Stelle, am Anfang von Lech Lecha, als quasi Anfänger betrachten? Wir kennen ihn noch nicht. Oder umgekehrt, als jemand, der sich schon bewiesen hat. Wie hat er sich bewiesen? Wir haben die Geschichte mit den Götzen. als er hat sich schon bewiesen, hat schon gezeigt, er kann. Und an dieser Stelle ist er schon ein viel reiferes Produkt, aber ein Produkt, das sich selber erzogen hat, das sich nicht auf eine Vergangenheit stützen konnte, das nicht die Lehre von den Eltern mitbekommen hat, das nicht die Lehre von der Gesellschaft mitbekommen hat. Er ist ein totaler Revolutionär, er ist ein originelle, kreative Denker, der zur Schlussfolgerung des Monotheismus und des ethischen Monotheismus besonders kommt. Das ist eigentlich die Frage hier im Midrash. Und jetzt schauen Sie die letzten zwei, drei Zeilen im Midrash auf Seite Kuf Ein Dalet. In dem Vers heißt es in Shirashirim Ani Choma, ich bin eine Mauer, Veshaddai Kamigdalot. Und meine Brüste sind wie Türme. Das heißt, sozusagen, die Schwester sagt, nein, ich bin reif. Ich bin bereit, die Zeit ist gekommen zu heiraten. Die Zeit ist gekommen, sozusagen Verantwortung zu nehmen. Man kann auf mir bauen.
Moment, eine Frage.
Ja?
Ich will nicht aussprechen, aber Shadda und so weiter ist genauso geschrieben wie der Name Gottes.
Ja, gut, stimmt, aber es ist ein anderes Wort.
Nein,
das hat nichts damit zu tun. Jetzt will ich das beenden. Jetzt. Veshaddai kamigdalot, wenn Achot, die Schwester, nicht ein Mädchen ist und nicht eine Schwester, sondern es ist Abraham, dann muss man auch fragen, Und wenn man ursprünglich gesagt hat, wir haben eine kleine Schwester, die hat keine Brust, das heißt nicht, die eigene Brust hat sie nicht, sondern sie hat keine Brust von der Mutter bekommen, mit Mitzvah Sumasim Tovim, mit den tiefen Werten der Torah, hat er nicht mitbekommen als Kind.
Das passt ja nicht. Weil wenn ich jetzt Shaddai spiele.
Doch, hören Sie doch. Dann heißt das, dass wir uns auf eine sehr symbolische Ebene bewegen. Wir erklären Shirashirim auf eine von der einfachen Leserweise relativ entfernte Art Symbolik. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, gut, Abraham ist dann das Mädchen, und das Mädchen sagt, doch, ich bin körperlich entwickelt. Wie beweist Abraham, dass er körperlich entwickelt ist? Das ist hier, was wir die Erklärung, die wir haben. Shaddai Kamigdalot, was sind die Brüste hier, die wie Türme sind, also gut entwickelt? Zechananya, Mishael und Azaria. Das sind diese drei Persönlichkeiten, die eine lange, lange Zeit später gelebt haben. Sagen wir ungefähr 1500 Jahre später. Mehr oder weniger. Ein paar Jahrhunderte mehr oder weniger. Sagt der Midrash hier, Shaddai Kamigdalot, meine Brüste sind wie Türme, sozusagen körperlich entwickelt, das ist Hananya Mishael Basaria.
Wieso?
Wieso? Das ist doch eine gute Frage. Warum sollen wir eine Verbindung schaffen? Wer waren diese Hananya, Mishael und Azaria, dass wir sie verbinden sollen mit Abraham?
Und warum wird Abraham als Frau dargestellt? Ich verstehe gar nichts.
Ich verstehe gar nicht, was diese Verbinderei soll. Ich kann ja jeden verbinden wollen.
Das ist doch genau, was ich sagen will. Das ist keine Erklärung von den Versen in Shirashirim ist. Man verwendet Begriffe von Shirashirim in eine philosophisch-theologische Art, nicht um Shirashirim zu erklären, sondern um etwas in Bezug auf Abraham philosophisch zu behaupten.
Aber mit der gleichen Methode könnte ich den Lubavitcher Rebbe mit Abraham verbinden.
Das stimmt. Ja. Und das würde keine Erklärung von Abraham sein. Das würde nur eine Behauptung in Bezug auf den Lubavitcher Rebbe sein.
Wieso dann hier?
Das ist auch keine Erklärung von Shirashirim, sondern wir nützen die Worte von Shirashirim als eine Art Play-Doh, wie heißt das? Plastizine, heilige Plastizine, aber als eine Art Plastizine, die wir bearbeiten, nicht um die Plastizine zu verstehen. Wenn wir die Verse selber verstehen, sind sie keine Plastizine. Hier versuchen wir, damit zu arbeiten, um daraus ein Kunstwerk zu machen, das uns erlaubt, eine philosophische Gedanke zu Ausdruck zu bringen. Was hier wichtig ist, ist nicht, was wir in Shirashirim erklären. Shirashirim sind die Worte, die wir verwenden, um eine philosophische Gedanke hier zu...
Ja,
dann sagen wir, in Shirashirim haben wir diese Gedanken, gibt es Mädchen, man sagt, sie ist jung, was kann sie, wie werden wir tun, sagt sie, nein, ich bin Choma, Ich bin eine Mauer, man kann auf mir bauen. Ich bin entwickelt, die Zeit ist gekommen, ich kann Verantwortung übernehmen. Das ist hier, was wir haben mit Abraham. Ist die Frage, was heißt das in Bezug auf Abraham, dass er entwickelt ist? Und die Antwort des Midrasch ist die folgende. Hanania, Mishael und Azaria waren drei Persönlichkeiten, die gelebt haben in der Zeit des babylonischen Exils. Und der medisch-persische Zeit nachher. Das heißt, nach der Zerstörung des ersten Tempels. Vor dem Aufbau des zweiten Tempels.
Und dann gibt es wieder das Problem,
ja.
Dienst in Babylonien und dann muss es wieder...
Und sie wurden
ja,
in einem Feuer reingeworfen. Ah. Weil sie festgehalten haben an der Glaube, sie waren nicht bereit, Götzen zu dienen, sie waren nicht bereit, sich vor dem königlichen Götz, das den König damit ehren soll, sich zu bücken. Ja? Die wurden ins Feuer geworfen und blieben leben.
Ah, genauso wie bei Abraham, der jetzt...
Genau. Aber zu sagen aber, die... Das 1500 Jahre später, circa, ja, Hanania, Mishael und Azaria die Lehre von Avram weitertragen, das zeigt nicht Roma, das ist Shaddai Kemigdalot. Das zeigt, Avram ist entwickelt. Wir haben hier in Lech Lecha die Samen, die uns direkt verbinden mit dem prächtigen Baum, der wächst und der blüht in der Zeit von Hanania, Mishael und Azaria.
Also es ist nicht ganz beliebig, sondern die Worte sind beliebig, was dahinter steht, ist nicht beliebig.
Genau.
Also gut, aber was anderes, warum muss Gott prüfen? Er kennt doch Abraham. Warum muss Gott
es gibt verschiedene Auffassungen. Ich werde eine Auffassung von Ramban geben. Ramban erklärt, dass der Mensch geprüft wird, nicht weil Gott nicht weiß, was der Mensch kann, sondern damit der Mensch selber lernt, was er in Stand fähig ist zu tun. Der Mensch entwickelt sich durch diese Prüfungen.
Und wie kann jemand den Glauben lernen? Den Glauben kann nicht ein Mensch allein. Das kommt von Gott.
Das kommt. Gut, das ist ein anderes Thema.
Wie kann ein Mensch?
Glaube ist ein wichtiges Thema. Wir werden es in zwei Minuten nicht abhandeln können.
Ja.
Ich habe jetzt diese Stelle im Midrasch erklärt. Jeder Shiur hat sein Thema.
Ja.
Sonst können wir stundenlang von Thema zu Thema.
Aber interessant.
Nein, jetzt nicht.
Nein, das ist interessant.
Gut. Jetzt möchte ich noch eine Kleinigkeit erklären, weil wir hier in diesem Zitat wieder gesprochen haben, Referenz gemacht haben zu diesem Midrash, den wir vor zwei Wochen gelernt haben. Dass Abraham hat diese Götzen angeblich zerstört und wurde dafür angezeigt und ins Feuer geworfen, da muss man die Frage stellen. Hier tut der Midrash das Kommentieren auf eine Stelle, die das überhaupt nicht sagt. Ja, es ist so, Vayomer Hashem el Avram, und Gott sprach zu Avram. Was hat Gott zu Avram gesagt? Lech lecha, gehe. Ja? Hier steht an dieser Stelle nichts, aber überhaupt nichts über Avram, der Ikonoklast.
Genau.
Übrigens steht auch nichts über Abraham, der Monotheist oder was nur sonst. Die Frage, die ich auch gestellt habe vor zwei Wochen, war, wieso behauptet der Midrash als historischer Fakt, dass Abraham Ikonoklast war? Dass er Götzendienst bekämpft hat, zerstört hat. Das ist die Frage. Ich habe dann vor zwei Wochen sehr, sehr kurz die Antwort gegeben. Ich möchte sie ein bisschen ausführlicher wiederholen.
Das ist in der Tora.
Was?
Steht das so in der Tora?
Wo?
Das war da.
Wo?
Da gibt es doch diese. Ja, stimmt, das war später.
Das war's.
Das hat sich doch mal wiederholt, dieses Motiv mit diesen mit den Taschen von unserem Esel, wo man dann wieder. Oder Kamelen und irgendwelche. Götzen reingemacht hat und die wieder weggeschafft hat.
Das ist nicht Abraham, das ist viel später. Ja. Das ist bei seinem Enkel.
Ja, verdreht.
Ich will wissen, wie tut der Midrash Abraham mit dieser Geschichte Das, wie kommt der Midrash dazu, so eine Geschichte zu erzählen, dass Avraham Götzen zerstört hat? Das ist meine Frage. Ja.
Steht ja gar nicht der Teure, stimmt.
Steht nicht, nun.
Nicht zerstört, aber aus dem Schrat kann man ja entnehmen, dass die hauptsächliche Welt Götzen gedient hat.
Ja, nun.
Er ist davon weggegangen und später hat er direkte Kommunikation mit Gott.
Wie weiß ich, dass er davon weggegangen ist? Vielleicht hat Gott eines Tages mit ihm gesprochen, einfach so.
Okay, aber ab dem Moment hat er mit einem Gott zu tun.
Er hat mit ihm zu tun. Aber warum sollte mir der Midrash, dann soll der Midrash, es gibt andere Midrashen, wir werden sie noch sehen, wann Avraham zu Glaube gekommen ist. Mit 3 Jahren oder 48 Jahren oder etwas anderes, ja. Das ist eine Geschichte für sich. Aber warum erzählt der Midrash, dass Avraham Götzen zerstört hat?
Warum? Wir haben mit Nimrod noch gesprochen.
Also. Ah ja, genau. Ja.
Nee, Terra oder was?
Aber warum?
Nimrod.
Sie antworten meine Frage nicht. Warum?
Ja, wer war der Nimrod?
Wer war der Nimrod? Blödsinn ist. Er hat gemeint, dass es Blödsinn ist.
Ja.
Und lehnt sich dagegen auf. Das war uns natürlich.
Wer sagt?
Das merkt man, hat er selber gemerkt.
Aber das ist sehr schön. Das heißt, jemand hat aus dem hohlen Bauch eines Tages philosophiert gesagt, weil Gott mit Avraham gesprochen hat, ist er nachher sicher Monotheist gewesen. Und darum muss es sein, dass er vorher auch Götzen zerstört hat. Wer sagt?
Nein, es muss sein, aber er hat wahrscheinlich zuerst gemerkt, dieser Götzendienst bringt nichts.
Sie zeigen doch, Sie sagen wahrscheinlich. Das heißt, Sie versuchen jetzt eine... Ein Jiddisch heißt das Abuchswure. Sie versuchen einfach, aus dem hohlen Bauch eine heilige Gedanke zu unterstützen. Was sehr nett ist, sehr nett. Aber ich stelle noch einmal die Frage, wo haben unsere Weisen den geringsten Hinweis gefunden?
Bei Nimrod.
Was war Nimrod? Wo war Nimrod?
Wer war denn Nimrod? Was war der?
Ja, wissen wir auch nicht.
Das war doch.
Er ist ein Herrscher, okay. Hohe Cheliot Geburtszeit.
Er starb vor Pharao seinem Vater.
Nicht Abraham. Und er ist dann gestorben, hat einen Unfall gehabt, Autounfall beim Skifahren.
Wer ist sein Vater?
Snowboarding, ich weiß was. Warum? Hören Sie das. Ich sage das jetzt sehr kurz. Aber dahinter steckt eine lange Theorie mehr. Man könnte darüber eine ganze Stunde damit uns auseinandersetzen. Ich sage es Ihnen einfach sehr kurz. Wenn Sie selber mal den 6. Kapitel, ich glaube das 6. Kapitel, des Buch Richter, Schoftim lesen, dann werden Sie die Geschichte von Gideon lesen. Gideon wurde eines Tages von einem Engel aufgesucht und beauftragt, also hat einen Gottesauftrag, er soll das Volk Israel retten. Es gab eine Drohung, verschiedene Könige, er soll Israel retten. Und was hat Gideon getan? Also was musste er tun? Die erste Sache, musste er den Altar seines Vaters, das dem Baal-Götzendienst gewidmet war, zerstören. Gideon hat ein bisschen Angst gehabt von dieser Sache und darum hat er den Altar, Gott hat ihn beauftragt, dann hat er das auch getan, aber hat es über Nacht zerstört. Hat mit 10 seine Freunde gingen sie, über Nacht haben sie den Altar zerstört, am nächsten Morgen sind die Leute aufgewacht und haben gesehen, ui, unser heiliger Altar vom Baal ist zerstört. Wer hat das gemacht? Haben sie nachgeforscht, haben sie herausgefunden, das ist Gideon. Und dann wollten sie ihn dafür hinrichten. Hat er gesagt, ihr sind doch fromme Leute, ihr glaubt so an Baal. Wenn er ein Gott ist, soll er mich persönlich mal kommen strafen. Warum billig? Die Leute haben geglaubt.
Die Juden sagen, na, wo ist denn euer Gott? Dasselbe.
Ja gut, das war vor 80 Jahren gewesen.
Bitte?
Das ist vor 80 Jahren gewesen.
Nein, ich sage nicht jetzt geschichtlich. Dieselbe Frage kann man uns stellen.
Dieselbe Frage ist interessant. Ich zitiere Paul Johnson und viele andere, also Mark Twain glaube ich auch und anderen. Die einfache Tatsache, dass nach 4000 Jahren Geschichte von Avraham bis heute, wiederum, ob das genau 4000, ein bisschen weniger, ungefähr, ja. 4000 Jahre jüdische Geschichte, wir noch immer da sind, während so viele Imperien gekommen und gegangen sind. Und wir so viel gelitten haben, aber noch immer da sind, reicht, um diese Frage zu beantworten. Jetzt möchte ich, doch, jetzt.
Noch ist die Geschichte nicht zu Ende.
Nein, also wir haben noch Zeit. Bisher haben wir das Beste. Aber eine Sekunde. Ich tue jetzt Midrash lehren. Das Thema, das Sie ansprechen, ist gut für ein anderes Shiur, aber nicht für jetzt. Jetzt will ich. Okay. Wenn wir jetzt die Geschichte von Gideon in Hebräisch lesen und sie ganz genau lesen, dann werden wir sehen, so in Übersetzung kann man einiges davon sehen, in Hebräisch noch mehr, dass Gideon eigentlich vom Propheten der Schoftim geschrieben hat. So geschrieben wurde, dass wir es verbinden sollen mit Avraham. Der Engel kommt, Gidon gibt ihm zu essen. Genau wie Avraham von drei Engeln besucht wurde und sie zu essen gegeben haben. Der Engel spricht zu Gidon und Gott spricht zu Gidon. Genau wie die Engel zu Avraham gesprochen haben und Gott zu Avraham gesprochen hat. Avraham gekämpft gegen Könige, die Region bedroht haben. Die vier Könige, die gekommen sind aus Mesopotamien. Gidon hat gekämpft gegen den Königen, die Israel bedroht haben. Die Worte, die verwendet werden, sind auch besonders. Gidon wollte wissen, wieso wird er erfolgreich sein oder nicht, sagt, verwendet er die Worte Bame'eda. Wie werde ich wissen? Der einzige Charakter im ganzen Tanach, der diesen Ausdruck verwendet, ist Avraham. Bame'eda kirashena. Ja, dass ich das erben werde, dass das auch sein wird. Gott verspricht ihm, das Land und seine Nachkommen werden in dem heiligen Land leben und das aufbauen. Bame'eda kirashena. Dann, es gibt noch verschiedene andere Ähnlichkeiten. Zum Beispiel, Avraham wird sterben, Gott verspricht ihm, er wird sterben, Besevatova, Tikaver Besevatova. Die nächste Persönlichkeit im Tanach, die so beschrieben wird, ja, die nächste Persönlichkeit ist Gidon. Nachher gibt es andere auch. Aber zwischen Avraham und Gidon gibt es keine andere, der so beschrieben wird. Und das heißt eigentlich, Chazal, unsere Weisen, haben gesehen, dass Schoftim mit Absicht so geschrieben wurde, die Geschichte von Gidon, dass sie verbunden ist mit Avraham. Und was gibt es bei Gidon? Gidon war Ikonoklast. Gott hat ihn beauftragt, den Altar zu zerstören. So sahen unsere Weisen da sicherlich eine Bestätigung. Es ist zwar eine Spekulation, aber eine Spekulation, die auf festem Boden steht. Die ist auch nicht meine übrigens. Ich habe sie gelernt von einem Rabbiner Nati Helfgott, dass unsere Weisen daraus entnehmen konnten, dass die Geschichte von Gidon und Gidon mit seinem Leben einigermaßen eine Widerspiegelung von Avraham ist. Und wenn der Prophet das so geschrieben ist, tut er das einerseits, um uns die Bedeutung von Gidon zu lehren, aber andererseits auch, um uns mit Gidon etwas über Avraham zu lehren. Und so, entweder haben unsere Weisen eine Tradition gehabt, dass das mit Avraham geschehen ist, dass er in der Chronoklast war, und sie haben das bestätigen können vom Tanach.
Ja.
Oder haben sie es daraus gelernt? So mehr kann ich nicht wissen.
Ja.
Aber das ist eigentlich die Quelle.
Ja.
In anderen Worten, wir haben einen textuellen Beweis im Tanach, dass die Geschichte von Avraham als Ikonoklast, als historische Geschichte zu lesen ist. Ich spreche nicht von jedem Detail, ob der Midrasch die Details in Überlieferung bekommen hat oder sie zur Erzählung so ein bisschen eingeführt hat. Das ist eine Nebensache. Hauptsache ist, es basiert auf reinem Pschat, der Midrasch, den wir anfänglich angeschaut haben, als etwas total Neues, überhaupt nicht verbunden mit der Schrift in diesem Fall, entdecken wir jetzt als doch total auf der Schrift basierend. Damit ist unser Schiur von Midrasch heute zu Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Also die Teure ist nicht nur Kasuistik.